Ja, Lukas, schön dich hier zu sehen. Moin Moin.
Moin Moin.
Willkommen zurück bei 1912, der SVM-Podcast. Nicht so schön, wo wir heute reden müssen.
Business as usual.
Business as usual, ja.
Man gewöhnt sich leider so ein bisschen dran.
Was für eine tolle Saison zum Besprechen. Nicht.
Ja, doch ist sie nicht vorbei. Das bittere oder süße Ende kommt zum Schluss.
Ja, gut, das freut mich, dass du noch so diesen Optimismus in dir verspürst,
der Zwangsoptimismus
mir langsam verfliegt. Selbst der Zwang. Aber gut, ja, lass uns über das Spiel sprechen.
Saarbrücken.
Das wir nicht hätten verlieren dürfen.
Das zweite schon.
Das zweite schon, was du nicht hättest verlieren dürfen.
Ja. Freitagabendspiel, man ist da ja etwas,
ich sag auch mal, noch.
Man ist da ja etwas, wie soll man sagen, mit der Erwartung und Hoffnung reingegangen, dass man da die Konkurrenz unter Druck setzen kann. Am Endeffekt hat man dafür gesorgt, dass Duisburg nicht mehr absteigen kann. ein.
Du würdest sagen, wir haben unseren nächsten Gegner es quasi einfach gemacht zu verlieren beim nächsten Spiel.
Genau, so sieht es aus, genau. Das wird sein. Ja, kommen wir einfach mal zum Spiel an sich. Also gab am Anfang wieder relativ viele Umstellungen. Man kann Rico Schmidt auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass er nicht alles versucht. drei Wechsel.
Düker kam rein. Seine Umstellung wesentlich kreativer als das, was ich die Spieltage davor gesehen habe. Vor Rico.
Boah, ja.
Also zumindest, wie du gesagt hast, er hat es versucht. Er hat versucht, irgendwie
Kombination auf
Platz zu bringen.
Erfolglos versucht.
Das ist richtig. Wobei das, glaube ich, nicht nur an Rico liegt.
Nee, das sind viele, viele Sachen. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen drauf eingehen, wo es aus unserer Meinung liegt, woran die liegt. Ja, also die ganze Offensivreihe musste und wurde umgebaut. Also Bosic war verletzt. Irgendwie Muskelverletzung war im Vorbericht. Düker kam rein. Zum ersten Mal, dass Düker und Tankulic sozusagen zusammengespielt haben. Etwas, was ich auch schon etwas länger sehen wollte. Hat aber auch wieder nicht so richtig funktioniert. Guda kam rein für Krüger. Und Andermatt kam rein für Hämlein. Das war dann etwas Umstellung. Also Mappen postet das ja auch immer. Da war es ein 4-2-3-1. Für mich war es beim zweiten Mal angucken eher ein 5-2-3-1. Passt das überhaupt? 5-2?
Nee.
Also, ne, Egerer, also 5, warte, wie habe ich es mir auch geschrieben? Also Egerer war ja nicht mehr so auf der 6, sondern auch mehr in der Fünferkette mit hinten drin.
Also eher ein 5-2-2-1.
5-2-2-1, dann genau, so meinte ich das ja. Oder 5-1-2-1, wie auch immer, ist ja auch Wurst. Also Egerer, der es dann etwas mehr zurück hat fallen lassen, der dann auch den Spielaufbau ein bisschen forciert hat. Es ging auch am Anfang noch einigermaßen gut. Also ich fand, dass Meppen versucht hat, gut Druck aufzubauen von
das
Beginn an.
Das haben sie, so ist es nicht. Das kann man denen nicht vorwerfen, der Druck war halt da, aber... wie du es selber halt schon für uns notiert hast, es war halt tatsächlich sehr ungefährlich, denn da, wo es immer kränkelte in der Saison, kränkelt es auch diesmal wieder. Das ist
die Offensive.
Am 16er, im letzten Drittel des Spielfeldes.
Ja, das wir hatten ja auch schon öfter mal, oder wir haben eigentlich immer noch oft Probleme auch mit dem Spielaufbau. In diesem Spiel war es ehrlich gesagt nicht ganz so zu sehen. Dann kommt das immer ein bisschen entgegen, wenn der Gegner auch ein bisschen weiter. Ja, obwohl, ist das wirklich Vorteil? Aber was ich sagen wollte, ist, dass wenn der Gegner nicht so anläuft, haben wir es immer einfacher mit dem Spielaufbau. Das Problem ist dann halt, wie man jetzt halt auch bei dem Spiel gesehen hat, dass dann die Offensivreihe kränkelt, wenn die halt etwas tiefer und sicherer stehen. Ja, Saarbrücken war ja auch so ein Gegner, für den ging es ja um nichts mehr. Hat man den in deren Spielweise auch angesehen, also so den...
Die haben halt ein bisschen lockerer aufgefahren.
Genau, ne? den heftigen Siegeswillen haben sie jetzt irgendwie nicht so gezeigt.
Was halt noch erschreckender ist.
Ja. Ja, es war halt wirklich schlimm. Also im letzten Drittel kam auch nicht so wirklich ein Pass an. Es war nicht so, dass da auch dass da viele Torchancen zusammenkamen, aber es kam auch nicht mal Pässe an. Und das war halt so ein bisschen bitter. Man merkt der Mannschaft an, wie hoch verunsichert sie ist. Und das ist ja nicht schön, leider. Ja, Spielaufbau, sagt ja vorhin schon, über Egerer aus der Verteidigung raus.
Entschuldigung, wenn ich dich da noch unterbreche, da ist natürlich viel Psychologie mit dem Spiel. Das ist keine Frage. Du hast halt den Druck, dieses Ding auch zu gewinnen. Und das wird bestimmt bei einigen Spielern eine Barriere sein, aber ich befürchte bei anderen Spielern auch eine andere Barriere, aber da kommen wir nach dem Spiel mal zu.
Ja. Egra, der aus der Innenverteidigung oder aus der Verteidigung aus, meistens hat er sich auch auf die Flügel fallen lassen, so ein bisschen den Spielaufbau angetrieben hat. Düker, der in der Ausstellung eher der Stürmer war, war für mich ganz klar eher der Mittelfeldmann. Wo er da genau war, ist schwer zu sagen. Also an die Rollen sozusagen, die Spieler haben, da haben sie sich nicht dran gehalten.
Aber das hat ja in der Saison auch schon ein, zwei Mal, glaube ich, ganz gut geklappt, dass Düker etwas weiter zurückgezogen stand
Corona und so
gut,
ein bisschen,
gut verteilt hat eigentlich. Ne?
Ja, genau. Eigentlich für mich ist er auch immer noch kein Stürmer, sondern eher entweder eine falsche 9, eine hängende Spitze oder halt eher ein Mittelfeldmann. Guda und Tanku waren eher so die Stürmer in Anführungsstrichen. Also von daher, das waren so die Offensiven. Jo, aber dann in der 14. Minute war eigentlich schon alles wieder im Arsch quasi. Also Kommunikationsschwierigkeiten, anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Ich glaube, im Interview hatte Erik auch gesagt, dass er da was gerufen hatte. Und wir hatten ja auch ein bisschen spekuliert in unserer Gruppe, dass vielleicht Jibi oder Erik dann gerufen haben, lass sozusagen, also lass den Ball durch. Und Lars hat dann Lars verstanden und dann hat er dann das als Anlass genommen, ranzugehen. Weil er stand ja mit dem Rücken oder mit dem Gesicht zum Tor und wusste dann nicht, was hinter ihm war und hat dann Jennecke halt den Ball perfekt aufgelegt und der hat den auch noch perfekt verwandelt. Also es war wieder mal so ein typisches Meppen-Gegentor, dass du halt einfach so ein
70% Eigentor.
Ja, genau. Also erstmal sorgst du, du hast diesmal, also der Ball war ja komplett ungefähr. Da war ja weit und breit keiner dabei.
Kriegt wahrscheinlich Scorerpunkte als Vorlagengeber?
Nein, leider nicht. Oder, ja, egal. Also, ja, also da war weit und breit keiner. Der Ball wäre entweder als ausgegangen oder halt zu Erik in die Arme. Aber niemals zu einem Saarbrücker. Und ja, dann hat Bünding den leider wieder scharf gemacht und Jennecke hat das richtig stark verwandelt, leider. Ja, wie es da jetzt genau zugeführt hat, war, da ist die Frage, ist dann halt auch scheiße, weil ja, dann war das Spiel halt wieder durch, sozusagen. Also man hat ja auch schon wieder da gesessen und gedacht, boah, Alter, wenn wir in Rückstand liegen, ist das Spiel sowieso durch. Ja, ganz so schlimm war es sozusagen zudem noch nicht. Also Meppen hat sich nicht aufgegeben, hat auch so ein bisschen eine Druckphase aufgebaut, als dieses rotwürdige Foul von Batz nur mit Gelb bestraft wurde, als er Tanku umgeflext hat. Also ich habe, als ich das gesehen habe.
Krass, ey.
Ja, ich habe das gesehen und habe gedacht, ja, Gelb kann man geben, ganz normal Gelb. Also Rot wäre zu hart, war mein erster Gedanke. Und beim zweiten Mal gucken fand ich das jetzt nicht so extrem brutal. Und Notbremse oder klare Verhinderung einer Torchance war es halt auch nicht, weil noch zwei Saarbrücker rumstanden. Baba Grafati hat aber eine andere Meinung gehabt. Der hat gesagt, ja, ist rot, weil brutal und grobes Foulspiel. Ja, können wir uns im Endeffekt nicht von kaufen, dass er das halt so gesehen hat und wir das nicht gekriegt haben. Aber ich dachte einfach, ja, Gelb kann man geben, Rot wäre ein bisschen hart gewesen und ärgerlich. Eine rote Karte für den Torwart hätten wir gern genommen.
Ja, definitiv.
Ja, das war dann eine gute Freistoßchance eigentlich auch, die aber auch schwach vollendet wurde. Also wenn die Mauer, glaube ich, von anderen hat. Aber da hat sich so ein bisschen was entwickelt. Also Andermatt hatte dann die Chance halt und Tanku auch noch. Oh, Tanku, wenn das Ding eingegangen wäre, das wäre auch Tor der Woche geworden. Ach, das war ein schönes Ding, ja. So ein schön angedrehtes Ding, was sich ganz knapp über die Latte gesenkt oder gehoben hat. Also der wäre recht, also hätte uns auch mal gut getan, einfach mal so ein Ding drin, ne? Weil ich glaube,
das ist nicht die Saison dafür, für solche Dinge.
Ja, es wird aber mal Zeit. Wir brauchen noch mindestens ein Spiel, wo einfach mal Tore passieren. Aber wir brauchen unbedingt
im dreistelligen Bereich.
Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis. Dann könnte ein Spiel auch so ein bisschen in unsere Richtung kippen. Allerdings war das halt jetzt, ja, die letzten Wochen halt nicht mehr so. Und wie das dann alles ausgeht, das sieht man dann halt auch. Die Mannschaft braucht halt irgendwie so ein kleines Erfolgserlebnis, damit die das auf den Platz bringen kann. So wie es halt jetzt war, wieder, das hat der Verunsicherung ja nur noch mehr geholfen, in Anführungsstrichen, dass es halt viele Ballverluste wieder gab, auch auf der Brücker Seite, ehrlich gesagt. Also man hätte.
Na gut, wobei das mag dann vielleicht an meinem eingespielten Blick liegen, dass ich dann doch mehr Ballverluste bei uns gesehen habe und ein etwas sauberes Spiel bei Saarbrücken.
Saarbrücken hat ja kaum gespielt. Also wenn die was probiert haben, dann haben sie den Ball eigentlich auch relativ schnell wieder verloren. Mhm. Also das lag auch ein bisschen daran, dass Meppen halt auch ein bisschen, ja, das war halt so eine kleine Druckphase, sagte ich ja vorhin schon, dass da Meppen halt auch ein bisschen nachgesetzt hat. Ich meine, das Spielsystem an sich fand ich jetzt auch nicht schlecht. Man hat es in der Halbzeitpause halt wieder umgeworfen, weil man halt unbedingt ein Tor machen musste. verständlich, dass es halt nicht funktioniert hat. Ist halt ärgerlich, aber na, ist halt, wie es ist. Also Ballverluste waren wirklich auf beiden Seiten. In dieser Phase war es auch ein eher schwaches Spiel, ein eher hektisches Spiel mit viel, ja, Ballverlust sagte ich schon, aber auch viele Fouls und so. Und auch diese eine Szene von Andermatt, wo dann auch rot reklamiert worden ist, so, wo er dann geschubst hat und irgendwie nachgetreten hat oder so. Das war ein bisschen so ein ruppiges Spiel in dem Fall. Ja, und wieder viel Abseits. Ist mir auch jetzt mal wieder aufgefallen, dass wir gefühlt in jeder Offensivaktion im Abseits standen. Auch immer so ein Zeichen dafür, dass es immer noch nicht läuft, was Abläufe auch so angeht. Also, ja, ein Spiel haben wir noch. Ja, müssen wir das Beste einfach hoffen. Aber das Allerschlimmste ist eigentlich, dass wir keinen Führungsspieler haben im ganzen Team nicht. Wir haben zwar Egerer als Kapitän. Der ist auch, glaube ich, ein guter Kapitän. Das würde ich ihm absolut nicht absprechen. Aber ist, glaube ich, so niemand, der eine Mannschaft, also er kann eine Mannschaft, glaube ich, wohl eher so dirigieren und lenken, aber so richtig antreiben, das ist nicht da. Ein Erik könnte das eventuell, aber gefühlt versteckt er sich auch so ein bisschen oder kann vielleicht auch nicht von der Torwartposition
her. Ja, ähnliches Denken habe ich übrigens über Jibi.
Ja. Dass er sich versteckt?
Oder? Ja, dass er theoretisch, wenn man ihn rauslassen würde, die Wildsau spielen könnte, ein bisschen mehr rumbrüllen könnte, in Anführungsstrichen, vielleicht die richtigen Anweisungen zuschreien würde, aber sich natürlich da auch zurückhält. Also das ist zumindest das Empfinden, das ich bei ihm immer habe.
Bei Jibi, dem will ich gar nicht in so eine Position drängen, ehrlich gesagt, weil der ist ja noch neu und dann sofort, das also geht natürlich, klar, also Dynamo Dresden hat einen Spieler verpflichtet, ihn gleich zum Kapitän gemacht, das ist ungewöhnlich, aber wenn es so eine Führungsposition ist, klar. Jibi ist halt so ein etwas schwierigeres Thema, der auch ab und zu mal so ein paar Böcke drin hatte, dann auch manchmal oder viel nicht gespielt hat, ist ja auch eher so der Backup gewesen, der jetzt durch Verletzungen und so in die Stammposition reingelenkt wurde oder reingedrückt wurde und er macht das auch gut, also ist mit Abstand der beste Abwehrspieler so in den letzten Wochen oder der konstanteste.
Ja, der solideste, genau.
Genau, also wie gesagt, immer ein paar Böcke mal gehabt, aber insgesamt eigentlich eine recht gute Verstärkung gewesen, auch wenn er auch viel Schelte abgekriegt hat. Aber insgesamt eigentlich eine gute Saison gemacht.
Also hat halt lange gebraucht, bis er richtig gesund war, aber dafür hat das jetzt eigentlich echt
gut gemacht. Ja, ist ein wichtiger Posten auf jeden Fall. Ist ja auch einer, der überall spielen kann in der Defensive, also war ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, klar. Ja, aber es fehlt wirklich ein Puttkammer, es fehlt ein Thilo Leugas oder es fehlt halt jemand irgendwie, aber auch so jemand wie Tankulic, Guda, Pio sind doch auch alles Leute, die sind schon lange da, die müssten eigentlich auch so ein bisschen mehr Führungspositionen oder Führungspersönlichkeiten sein, die halt auch versuchen, die Mannschaft anzutreiben, mitzureißen und so weiter. Ich meine, das ist in der jetzigen Phase natürlich alles andere als einfach, aber wenn man halt niemanden hat, der irgendwie so ein bisschen Verantwortung auf dem Platz übernimmt, wie gesagt, Ära, ja, aber halt kein Anpeitscher so richtig. Und ja, ist schwierig. Balle vielleicht auch noch, glaube ich, auch einer, der es könnte vom Charakter her alles, aber ja, irgendwie ist die Mannschaft ist heftig verunsichert und das sieht man. Und wenn man sich die Spiele anguckt, das tut einem ja wirklich auch weh, weil man ist ja nicht so, dass die Mannschaft einfach keinen Bock hat und einfach sagt, scheiß drauf, ey, ich sitze das hier noch ab und dann steigen wir ab, ist mir scheißegal. So schätze ich die Mannschaft nicht ein. Trotzdem ist es halt jetzt durch die Verunsicherung, glaube ich, Hauptanteil,
möchte, dass es nicht klappt. Ich habe vorhin das so angedeutet und gesagt, da reden wir nach dem Spiel drüber, jetzt sprichst du das Thema so ein bisschen an. Ich hoffe sehr, dass du mit deiner Einschätzung da zu 100% recht hast, dass die Mannschaft halt nicht so tickt oder der ein oder andere Spieler und sagt, komm, ist mir egal, ich sitze hier meine Zeit noch ab, ich habe aber meinen nächsten Verein schon im Kopf. Ich kann mich aber bei einzelnen Personen, ich will ja jetzt hier keinen nennen und sowas alles, ne, aber bei einzelnen Personen dieses Eindrucks halt nicht erwehren, dass es nicht tatsächlich doch so ist. Mhm. Das sehe ich daran, wie man sich auch nach dem Spiel verhält, mit welcher Emotion man da auf dem Platz im Zweifelsfall noch steht. Und dann denke ich bei dem einen oder anderen, das sind die wenigsten, das sei mal dazu gesagt, trotzdem auch schon, ja gut, und wenn Meppen halt absteigt, der nächste Drittliga-Club will mich auch, so ungefähr, weißt du? Und das ist was ich mir gar nicht vorstellen mag, dass wir in dieser Situation, in der wir sind, halt auch noch Leute dabei haben, die einfach keinen Bock mehr haben, sondern wie du es gerade so schön gesagt hast, ihre Zeit eigentlich nur noch absitzen und darauf warten, dass es jetzt irgendwie in deren eigenen Karriere weitergeht. Denn das würde das Fußballer-Fanherz doch sehr zum Bluten bringen, denn hier geht es um ein bisschen mehr als um die einzelne Position, den einzelnen Spieler auf dem Feld. Für uns geht es hier halt um den Verein, um die Leidenschaft, um den Stolz der Region, wie wir es auch immer so schön zelebrieren. Und deswegen hätte ich mir einfach auch vom einen oder anderen eventuell auch spielerisch gewünscht, dass er sich ein bisschen mehr noch den Arsch aufreißt als das, was ich gesehen habe. Da bin ich nämlich auch nicht so hundertprozentig von überzeugt, dass alle 110% gebracht haben. Wie gesagt, wir reden von den wenigsten Leuten hier. Aber wie gesagt, komplett kann ich die Mannschaft da irgendwie nicht von falsch sprechen. Ich wäre froh, dankbar und glücklich, wenn sie mich am kommenden Samstag nochmal eines Besseren belehren.
Ja, also das mit den 110%, das wird, ja, es, also man guckt sich das Spiel an und denkt sich, das ist qualitativ nichts, was in die dritte Liga gehört. Ja. Und das ist auch nicht alles, was die Jungs geben. Irgendwo ist eine Blockade drin. Ich will denen aber jetzt nicht vorwerfen, dass das halt gewollt oder Absicht ist, sondern dass das irgendwas ist, was halt nur durch ein Erfolgserlebnis halt umgestimmt werden kann. Man hat es ja auch gegen Hansa Rostock gezeigt. Gegen Hansa Rostock holst du ja theoretisch auch kein 0-2, auch wenn du das einfach nur so schleifen lässt. Aber da brauchst du halt immer so einen Push. Und das kann man halt nicht trainieren, so ein Erfolgserlebnis im Spiel. Also du kannst im Training von mir aus 15 Dinger reinmachen. Wenn es dann 0-0 steht oder nach 14 Minuten 0-1, dann stehst du halt da und hat nichts gebracht, was du die Training ausprobiert hast.
Ja, das ist richtig. Ich meine, ich weiß, dass das Pokal und Liga immer ihre eigenen Gesetze haben. Nichtsdestotrotz hättest du im Zweifelsfall aus diesem Pokalspiel, dass du halt doch relativ solide und das auch nicht auf Vollleistung gewonnen hast, vielleicht dann mehr Ertrag schöpfen müssen, mehr Positives rausschöpfen müssen, um damit dann wieder in die Liga zu gehen. Weil woanders konntest du dir im Augenblick die positiven Erlebnisse dann nicht abholen.
Ja.
Das ist halt so das Problem. Da hat man dann vielleicht falsch oder gar nicht geschöpft.
Ja, das ist ja auch nichts, wo man sagt, wir haben jetzt 3-0 gewonnen, okay, daraus ziehe ich jetzt meine Kraft. Das sind alles Sachen, die entstehen oder entstehen nicht. Und wenn du halt nach dem Pokalspiel, ich weiß gar nicht, was das Spiel nach dem Pokalspiel war, wenn du dann da wieder verlierst, also dann, ja,
ist der Effekt,
ist der Effekt sozusagen Pulver. Weg. Also das ist nichts, was man so, wo man sagt, oh, hier ziehe ich meine Kraft raus, einfach mal so, spare mir das da auf und nehme das dann da raus. Das ist ja leider nicht so. Ja, Fußball ist halt auch so eine Sache, die dann halt von Spiel zu, man sagt ja, von Spiel zu Spiel denken, so ist das ja, aber auch von Spiel zu Spiel, wenn dann Saarbrücken sagt ja schon, da ist man ja gut ins Spiel gestartet, hat man sich aber das Ding wieder selbst reingelegt, ja, und dann ist halt sozusagen das ganze Selbstvertrauen weg und dann merkt man schon wieder, scheiße, wenn wir heute verlieren und die Konkurrenz punktet, was ja dann ein großer Konkurrent halt getan hat, dann stehst du halt unterm Strich und das spielt ja in den Köpfen der Jungs mit Sicherheit auch mit. Das ist ja das Ding.
Ja, ist die Frage nur, ob du dann halt besser mit dieser Situation leben kannst als vorher oder ob du nicht einfach schon 14 Tage vorher hättest sagen müssen im Kopf, wir haben einfach nichts mehr zu verlieren. Da war wahrscheinlich das Problem, du stehst noch überm Strich. Natürlich hast du noch was zu verlieren, es könnte schlimmer aussehen. Ja, und jetzt sitzt du halt an einer Position, wo du nichts mehr zu verlieren hast. Ist einfach so. Also entweder gehst du jetzt wirklich volle Granate rein in das Spiel oder du kannst es auch gleich lassen.
Ja, ich bin kein Psychologe. Ich weiß nicht, wie man so, was das mit einem macht jetzt so. Theoretisch musst du ja in jedes Spiel reingehen und sagen, ich muss das jetzt gewinnen. Dann ist ja alles gut. Aber es ist halt alles so Sachen. Und die ganze Situation, wie sie jetzt in Meppen entstanden ist, ist halt nicht förderlich für ein Team sozusagen. Das Einzige, was das Team dieses Jahr geformt hat, war wirklich der Zusammenhalt nach der Corona-Krise sozusagen oder nach den Corona-Erkrankungen
im Team. Wo man auch gedacht hat, sie hätten es jetzt hingekriegt, sie hätten sich zusammengeschweißt und dann...
Ja, das sind aber alles...
Zwickts nach Zwickau.
Ja, genau, dann hast du da den negativen Punkt gehabt, hast dann erstmal auch einen Tag vor Weihnachten ordentlich an auf die Fresse gekriegt gegen Türkgücü und sowas nimmt man vielleicht auch mit und wenn dann sozusagen aus dem Trainerteam heraus nicht irgendwie was kommt, was dich wieder irgendwie aufbaut, das ist halt schwierig. Also man hörte ja so Sachen wie das Training sich so unterscheidet, so in dem Fall. Und ja, das sind alles so Sachen. Und Rico Schmidt versucht jetzt alles, also und bisher noch ohne Ertrag. Aber wie gesagt, ein Spiel haben wir noch, aber wir haben auch noch das Spiel zu besprechen. Also wir sind noch in der ersten Halbzeit sozusagen. Ja, Offensivbemühungen auch kurz vor der Halbzeit waren schwach, also wirklich mangelhaft, wirklich. Also man hat nicht irgendwie eine gute Chance sozusagen dann noch gehabt nach dieser kleinen Phase. Die Defensive war okay, also man hat wirklich nicht viel zugelassen auch. Ist jetzt nur die Frage, wie konsequent hat Saarbrücken nach vorne gespielt. Aber man hat es wegverteidigt, das ist das Positive, was ich einfach mal auch hinhalten möchte. Also das ist ja, sollte man sich dann aber auch vor Augen halten, dass die Defensive gut stand. Das ist ja dann auch was, was man jetzt für Duisburg mitnehmen kann. Ja. Standards waren schwach. Ich habe mir da durch andere Mazereien oder Einwechslung ja auch mehr erhofft, dass dann halt zumindest Variabilität bei Ecken oder bei Freischüssen kommt. Gut, Freischüsse hatten wir, glaube ich, nicht so viele, zumindest keine in so einem gefährlichen Raum, aber Ecken waren auch wieder alles, war alles nix. Und ja, dann war hat man wieder, also da war Halbzeit und man hat umgestellt. Ja, ich habe mir so aufgeschrieben, ich konnte es ehrlich gesagt im Spiel nicht so ganz erkennen, weil ich glaube, so ganz feste Formation hatte man nicht. Also man hat Hämlein reingebracht für Egerer. Also man hat jetzt versucht, nach vorne etwas mehr zu machen, hat dann wieder ganz klar auf Viererkette umgestellt. Ja, mit einem Sechser Andermatt, dann, wenn man die beiden Stürmer, Tanku und Guda sozusagen behalten möchte vorne, dann war es ein 4-1-3-2 oder 4-1-4-1. Je nachdem, weil Hämlein ja eigentlich klarer Außenspieler ist, Guda vielleicht wieder zurückgezogen hat. Ja, so wie gesagt, so ganz zu erkennen war es nicht, wer wo wie wann rumgewirbelt hat. Ja, die zweite Halbzeit begann dann sozusagen mit einem etwas stärkeren Gastgeber, also den besseren Start hatten diesmal dieser Brücker. Meppen hat es aber wegverteilt. Ich glaube, dass das der Sinn war sozusagen hier, wenn wir Meppen jetzt noch einen reinschenken, dann ist vorbei das Spiel.
Ja.
Und da hat man dann sofort drauf gedrückt. Ja, aber wie gesagt, Meppen hat es eigentlich ganz gut gemacht. Und hat einen Doppelwechsel gemacht, hat Rama eingewechselt, auch wieder fit. Ich weiß gar nicht, der letzte Spiel gegen Lübeck hat er da ein paar Minuten gekriegt.
Ja, ich glaube wohl.
Rama und FCF kamen halt rein für Düker und Pio.
Haben mir auch noch ein bisschen Hoffnung gegeben. Ja. Rama, der kreative Kopf, der ja auch dann tatsächlich in den ersten Minuten auf dem Platz richtig schön rumgewirbelt hat noch ein bisschen. Den einen oder anderen Spieler auch im gegnerischen Strafraum ausgetängelt hat, aber dann
sein Spiel
auch nichts wirklich rauszukommen.
Ja, ist, ne? Also war so ein kleiner Lichtblick. Ich fand auch Hämlein gefiel mir auch ganz gut. Das sind halt so die beiden Spieler, die ich jetzt auch, wenn sie fit sind, auch gerne von Anfang an wieder sehen möchte, weil das halt so eigentlich so die sind, die auch in ausweglosen Situationen halt nochmal irgendwie was kreieren können. Rama halt stark im 1 gegen 1. Hämlein kommt über außen oder ist dann auch mal bei Standards, wenn sie da mal ankommen, eigentlich immer gut anspielbar. Das sind so Sachen, da hoffe ich dann jetzt aber gegen Duisburg drauf. Ja, bei den Standards habe ich mir noch aufgeschrieben, dass nicht nur schwach, wie ich vorhin sagte, sondern auch richtig planlos war. Also du hast öfter mal Bälle gespielt in einen freien Raum und generell sind da die langen Bälle eigentlich fast alle mit gemeint oder halt irgendwie Passkombinationen. Meistens hat man den dann immer in einem freien Raum gespielt. Oder was heißt meistens? Also wenn sie dann mal irgendwie im Strafraum ankommen. Dann hast du in einem freien Raum gespielt und dachte so, wieso steht denn da jetzt keiner? Weißt du, da muss doch jetzt einer stehen, der wenn man den Ball dahin spielt. Man hat sich da eigentlich gut hinkombiniert und der letzte Pass ist dann wieder ins Nichts gegangen. Da denkt man, boah, hier müsste eigentlich mal ein Stürmer oder ein Offensivspieler stehen. Also, aber war alles nix. Leider. Ja, dann kam halt der erste Angriff von Saarbrücken nach dieser etwas kleineren Drangphase und da war das Spiel durch. Also
traurig, aber war.
Ja, es hat auch eigentlich gar nicht so viel gebraucht. Also da war irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das Konzentrationsschwäche war, aber viel war so, dass das der Golai, der das Tor gemacht hat, begleitet wurde sozusagen von zwei Meppnern. Keiner ist so richtig rangegangen. Erik, ja, der schlägt ein paar Meter neben Erik ein, er hebt so ein bisschen den Arm, aber so richtig konsequent war das auch irgendwie nicht. Also das war wirklich ein ganz schwaches
Spiel von allen. Ja, als Erik in dem Augenblick auch aufgegeben hat, gesagt, ja komm, es ist doch
ja, ist alles
zum Mäusemelken.
Ja, 63. Minute, 2:0 Saarbrücken, das war also interessant, wo dann sozusagen noch versucht wurde vom Kommentatorenteam, ja, was muss Meppen jetzt machen, damit es doch noch irgendwie klappt und dann klingelte es.
Ja, genau, richtig. Da hatte er den Experten gerade befragt.
Ja, genau, da war es durch. Ja, ich habe mir noch eins aufgeschrieben, wo ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, wie man es. Weil ich habe mir aufgeschrieben, die Qualität reicht einfach nicht. Oder der Wille war da, die Qualität nicht sozusagen.
Um das Ding auch zu drehen, ja.
Ja, ist ja auch so. Ich bin 2-0 in Saarbrücken, da brauchst du ja auch ordentlich Qualität, um das zu machen. Allerdings ist die Qualität ja. Ich glaube, von den Einzelspielern her ja wohl da. Wenn du jetzt guckst, wen hast du im Team? Du hast ja auch noch welche im Team, die haben es letztes Jahr eigentlich noch bewiesen, dass sie es können. Guda, Tankulic. Tankulic dieses Jahr auch noch, aber Guda, dann Rama umso mehr. Und so Egerer, Andermatt waren alle letztes Jahr besser. Ja, und du hast ja auch dann mit Hämlein einverpflichtet. Bosic habe ich mir ehrlich gesagt beim Anfang auch mehr versprochen. Der hat ja auch schon Tore gemacht. Bure sowieso. Aber gut, Stürmer ist noch eine andere Sache, weil wir die ja einfach nicht einbinden können. Deswegen ist es da immer schwer zu sagen, wie wir da die Qualität abrufen können. Ja, aber auch so einer wie Hämlein, Kapitän, war bei Kaiserslautern, das ist ja eigentlich einer, du wirst ja nicht umsonst Kapitän da, war zwar am Ende geschasst, aber er hat sich da ja hingearbeitet, auch bei Bielefeld in der zweiten Liga gespielt, also Qualität ist irgendwie da, bei uns kann sie halt nicht irgendwie abgerufen werden, das heißt, von den Einzelspielern her ist es noch, würde ich sagen, ist Qualität vorhanden, so als ganzes Team funktioniert es nicht. Also ist nicht. Oh. Ja.
Aber wir müssen noch ein Jahr zusammen.
Ja.
Wenn das mal ein gutes Omen ist.
Ja, das, was halt nicht funktioniert, ist halt, dass man die eigenen Stärken mit denen der anderen kombiniert. Also ein Guder ist ja zum Beispiel ein schneller Typ. Ein Ballmatt kann richtig gut flanken. Das bringen die ja ab und zu auch mal auf Platz. Gut, er kann auch gut flanken, so nicht. Aber auch ein Hämlein hat schon Kopfballtore gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er so relativ groß ist, ob er kopfballstark ist. Aber auch einer, der oder einer, der torgefährlich ist eigentlich. Ein Rama, der halt dribbelstark ist und gute Pässe spielen kann. Tankulic ebenso, der ist ja kreativ, alles, kann alles eigentlich gut. Und dann haben wir noch auch Bünning und Yibi, gute Defensivleute. Aber alles so. Ja, was in entscheidenden Momenten halt irgendwie nicht so richtig passt. So. Irgendwie, ich weiß
nicht, kommt ja nicht von ungefähr,
kann nicht sagen, woran es liegt.
Dass wir während der gesamten Saison, immer wenn wir neue Spieler verpflichtet haben, also im Zweifelsfall im Winter bzw. im Sommer, ja. Immer gesagt haben, oh, da hatten wir nicht mit gerechnet, das ist ein guter Typ, der könnte gut reinpassen ins Team, da haben wir auf jeden Fall Qualität gekauft. Ja, nur dass das irgendwie nicht zusammen harmoniert, das ist...
Ja, ich glaube wirklich, also... Thorsten Frings, also, wir haben es ja schon mal gesagt, beim allerersten Mal lesen habe ich gedacht, das ist ja völliger Quatsch. Und da habe ich gedacht, da wird wohl ein Plan hinter gesteckt haben. Darmstadt ist ja vielleicht auch ein bisschen unglücklich für ihn gelaufen. Das wird man jetzt vielleicht, wenn er in 2 Jahren wieder einen Job kriegt oder so, auch sagen, Meppen ist vielleicht ein bisschen unglücklich gelaufen, er kann ja vielleicht noch was. Und da fällt der nächste Verein auf ihn rein, in Anführungsstrichen, ich will es jetzt nicht so böse sagen.
Nein,
sag ich. Ich hab mir halt immer gehofft, dass das irgendwie noch klappt, dass da halt irgendwie ein Plan hinter war, warum man ihn verpflichtet hat von den 50 Bewerbern angeblich, kann es ja nicht sein, dass 49 schlechter waren als Thorsten Frings. Und wenn man sich das jetzt alles anguckt, wie das halt alles so gelaufen ist, auch die Geschichte mit Björn Müller.
Ne? Ja, hier ganz kurz, wenn ich kurz einschieben, ne? Ja. Hier nur eben die Anfrage, vielleicht kann uns das jemand beantworten, war Rico Schmidt unter den 50 Leuten auch dabei? Würde mich interessieren, weiter geht's.
Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, ja. Aber du hast Björn Müller eigentlich verpflichtet, oder mitverpflichtet sozusagen.
Ja, also aber eigentlich ja, aus einem anderen Grund.
Ja, ist ja, ja, auch ja, schon so, ja, ne? Ja, aber ich kann sagen, also fürs Jugendleistungszentrum, wo man halt darauf abgezielt hat, das weiter zu professionalisieren, um auch Fördergelder vom DFB dann abzugreifen sozusagen. Und was auch wichtig ist, dass dieses Jugendleistungszentrum halt weiter ausgebaut wird, aber ich kann vielleicht noch danach noch drauf eingehen. Und dann saß der halt immer auf der Bank bei Frings und hat sich gedacht, was macht der da? Das ist Neumanns Platz sozusagen. Und dann hat man irgendwann gedacht, ja komm, aber zwei Co-Trainer. Soll ja nicht schlechter sein eigentlich. Ja gut, hat alles nicht so funktioniert. Dann hat man ihn halt, ich weiß gar nicht, das wird wohl einfach eine Lüge bei der Einstellung. Also Lüge ist vielleicht zu viel gesagt, aber halt, ich nenne es mal nett, ein Missverständnis sein, dass man sich da wohl falsch verständigt hat. Oder vielleicht hatte Müller ja auch irgendwann keinen Bock mehr auf Jugendleistungszentrum und hat dann gesagt, ich möchte lieber Co-Trainer sein. Ja, und dann hat man gesagt, ja, was sollen wir machen? Wir können ja nicht rauswerfen, weil normalerweise ist das ja nicht so. Ich glaube, Norman war ja schon da, bevor Christian Neidhardt kam. Nee, Norman kam 2 Jahre später, genau, oder ein Jahr später, als Neidhardt gekommen ist. Und es ist ja nicht so, dass wir, oder ist ja oft so, dass ein Trainer gerne sein Stab mitbringen will, aber ist ja eigentlich nicht so, dass wir sagen, jo, wir erfüllen jede Wünsche. Ja, und so hat er sich den dann mit reingeschlichen, erschlichen sozusagen. Ja, dann schwacher Saisonstart und alles. Und ja, dann hat es in den entscheidenden Phasen hat es halt immer wieder geklappt, wo ich dann auch dachte, ja, okay, es braucht vielleicht einfach nur Zeit, dass das zusammenwächst.
Ja, wir haben insgesamt auch am Anfang, also wenn du auch so an unsere Podcast vielleicht zurückdenkst, ja, wir haben sehr viel verziehen, auch am Anfang immer wieder
gesagt,
es ist nicht unsere schlechte Saison, wir sind schon mal viel schlechter
gestartet. Ja, ja, genau.
Zwischendurch, wie du gesagt hast, kam ja immer wieder dieser kleine Leistungsschwung.
Auch unter Neidhardt in der zweiten Saison war ja auch viel schlecht und auch viel schlechter als dann, aber da hat man sich dann wirklich heftig aufgerafft, wo es dann halt ja, richtige Siegesserien gab und so. Da hat man auch nachverpflichtet, das hat alles funktioniert und dann hat man gedacht, jo, super, geil. Ja, und dann brach das so extrem ein und irgendwann musste man den Schlussstrich ziehen. Einfach, es ist auch wahr und ich habe ja auch nicht mehr daran gedacht, dass man dann noch sagt, dann habe ich gedacht, komm, dann geht man zur Not bis zum bitteren Ende mit Frings. Gut, dass man es nicht gemacht hat. Gut, im Endeffekt wird man auch sagen, der Schritt war deutlich zu spät, weil sonst, weil die Mannschaft ja schon so extrem verunsichert war durch vielleicht.
Ja.
Ja, Frings sagte ja dann auch, die stehen alle bei mir und wollen alle spielen und ich muss denen dann immer was erzählen und so weiter. Auch wenn dann einer.
Was halt natürlich auch schon eine beschissene Aussage ist, weil ja. Letzten Endes ist die Aussage des Trainers, wenn du dich perfekt anbietest im Training, dann stehst du auf dem Platz und Punkt. Mhm. Und mehr brauchst du eigentlich auch zu keinem Spieler sagen.
Ja, genau. Und dann halt auch so.
Also fehlt doch die Führungslinie dann auch.
So absolute Bestrafung und so. Ich weiß noch, wenn du bei Janik Jeskaczewski, der dann zwei gute Spiele gemacht hat, aber nach einem schlechten Spiel in Dresden dann nach einem individuellen Fehler dann komplett aus dem Kader rausgestrichen wurde. Sowas hilft einfach nicht bei einem Teambuilding und ein Team halt, ja, also das verunsichert das Team und das merken ja, wir, genau. Das ernten wir jetzt gerade sozusagen die großen Probleme.
Jeder Spieler, der auf dem Platz steht, hat halt auch die Sorge zu versagen, weil er dann in der nächsten Woche nicht wieder spielt.
Genau, ich glaube, ein Rico Schmidt, der sich ja auch oft schützend vor die Mannschaft stellt, was ich super finde, ehrlich gesagt.
Das ist
gerade in so einer, ist
das wirklich der Richtige.
Gerade in so einer Situation darfst du die Mannschaft einfach nicht vom Bus schubsen. Das sieht man jetzt gerade auch in der Bundesliga einfach. Eintracht Frankfurt, ne? Zum Beispiel, da ist hier Adi Hütter, der ja jetzt den Gang, also der dann zu Mönchengladbach geht, der dann halt nach dem Spiel irgendwann mal gesagt hat, wo sie irgendwie verloren haben, sagt, ja, die Mannschaft hat ja auch die Wochen lang überperformt. Oder denkst du dir so, hörst das als Spieler und denkst dir so, okay, der Trainer glaubt offensichtlich nicht daran, dass wir hier noch was reißen können. Und alle Trainer, die da dann von sich aus gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr oder ich gehe, hier Marco Rose ist nach Dortmund gegangen, Adi Hütter dann nach Gladbach, da gab es alles so eine Sieges- oder eine Niederlagenserie. Ja, und da merkt man halt auch, wie wichtig dieser Trainerposten ist. Und wenn da dann, es ist, wie gesagt, das wirkt von außen jetzt einfach so, wenn man einfach rückblickend, das wirkt dann nicht so, als wir die Spiele dann verloren und gewonnen haben und so, da hat man ja nicht so einen Einblick, man hat immer nur gesehen, boah, die Interviews, die Frings gibt, Alter, das ist ja auch Kacke.
Ja.
Aber im Training wird es halt, oder auch in den Einzelgesprächen wird es dann auch so sein, dass da halt nicht viel, ja, so ein Teambuilding stattgefunden hat. Also der hat den Jungs wirklich nicht helfen können, ein System zu entwickeln, ein Team zu, oder dass es ein Team wird, das hat, man, wie gesagt, nur durch Corona ist das halt entstanden und die Jungs selber auch, aber irgendwie
ich finde halt
zum
auch
Bruch
schon,
im Team.
Ja, ich finde auch schon viel ansprechender, was du halt unter Frings irgendwie die ganze Zeit nicht so richtig gesehen hast, ist eine Spielunterbrechung, dann steht eigentlich bei Schmidt jetzt immer einer, die diskutieren irgendwas,
ja,
die versuchen
stimmt,
irgendwelche Ziele auch. Zu arbeiten.
Ja.
So. Das hast du unter Frings nie gesehen.
Ja.
Da war höchstens mal, hier trink mal einen Schluck Wasser, weil es heiß ist, so ungefähr. Aber was anderes habe ich von ihm nicht gesehen. Und deswegen hier, ich meine, ich kann nur das bewerten, was ich als Fan sehe. Ich bin nicht beim Training dabei, ich bin kein Spieler, ich kann das nicht einschätzen und sowas. Alles das, was ich als Fan erlebe von Rico Schmidt, auch wenn er noch keine gute Bilanz hat, gefällt mir halt irrsinnig gut, weil er vom Typ her irgendwie der Richtige ist. Deswegen meine Liebeserklärung hier an ihn, ja, um ihm vielleicht auch mitzugeben, lieber Rico, ich weiß, egal was jetzt am Samstag passiert, vielleicht kann man ja auch mal charmante Gespräche führen und vielleicht hast du ja Bock,
miteinander weiterzumachen.
Eine Mannschaft wieder zum Aufstieg zu pushen.
Ja,
also von meiner Seite.
Ich möchte da gerne gleich noch drauf eingehen.
Ja. Nach dem, was du zumindest mir als Fan bisher verkauft hast, war das alles hundertfach besser als das, was ich in den Monaten davor gesehen habe. Und wäre ich sehr glücklich und dankbar, wenn du weiter unser Trainer wärst.
Ja, ich möchte eben das Spiel noch kurz zu Ende besprechen. Dann müssen wir auf jeden Fall noch über Konsequenzen aus dieser Saison raus besprechen. Also es ist ja egal, ob wir dann im Endeffekt absteigen oder nicht. Trotzdem muss diese Saison als Mahnmal stehen, dass es so einfach nicht weitergehen kann. Aber machen wir erstmal das Spiel zu Ende. Also genau, 2-0, das Ding war eigentlich so durch. Der Wille ist zwar immer noch da, aber alles was, das hat Christian Strasburger so passend einfach gesagt, das sieht so unfassbar anstrengend aus, dass die mal ein Tor machen. Und das ist auch so, weißt du, man sieht, guckt sich das an und denkt sich, Saarbrücken muss eigentlich nichts tun. Wir kriegen das wohl selber irgendwie hin, dass der nicht aufs Tor geht oder halt drüber geht oder was auch immer und dass ein Fehlpass gespielt wird. Und das tut einfach so unfassbar weh als mit dem Fan. Das ist einfach nicht, also das ist auf dem Platz, ist es mit Sicherheit auch so, dass die Jungs auch merken, das funktioniert nicht, das ist alles scheiße und das macht mich innerlich auffällig. Aber selbst wir können ja nicht ins Stadion, wir können die Mannschaft jetzt so in dem Fall nicht unterstützen, sondern wir sitzen zu Hause auf der Couch und gucken uns das an und man denkt so.
Aber warum? Nicht, um da trotzdem die Mannschaft so ein Stückchen in die Pflicht zu nehmen, möchte ich schon sagen, dass auch wir als Fans auch wenn wir nicht im Stadion waren, alles gegeben haben, was wir konnten. Und damit meine ich jetzt nicht nur Kohle für irgendwelche Aktionen, Sponsoring oder was weiß ich nicht alles, sondern wir haben uns an allen möglichen Aktionen beteiligt. Wir haben überall immer wieder gesagt, ihr schafft das und keine Ahnung. Dann meine ich jetzt auch nicht uns als Podcast zwanghaft mit, sondern wenn ich mir die Ultras angucke, die sich auch vor dem Stadion ja, versammelt haben, ja, die da gestanden haben, die Aktionen, die gestartet wurden, die Videos, die produziert wurden, auch dieses Grußvideo zum letzten Heimspiel.
Ja, vielleicht hat das einfach den Druck zu hoch gemacht für die Mannschaft.
Genau,
vielleicht
ist daran einfach nur, dass ihr gesehen konntet, wir sind da, wir sind eigentlich da, wir warten ja nur darauf, dass wir euch wieder auf dem Platz sehen dürfen, aber wir dürfen
ja nicht. Ja, wir dürfen nicht, ja, das ist, weiß auch nicht, vielleicht hat das einfach auch zu einer Blockade geführt, das ist ja das Bittere, dass sowas vielleicht nicht löst, sondern noch mehr verunsichert, so alle gucken auf uns und wir versagen hier und das können wir denen nicht antun und ach, das ist alles schwierig. Ja, ich weiß nicht, also da reagiert ja immer jeder anders drauf und ja, naja, muss man mal gucken. Mal gucken, was am letzten Spieltag noch so passiert. Ich glaube, so Anführungsrufe von außerhalb des Stadions, das ist dann immer noch hilfreicher sozusagen, weil das pusht dann hundertprozentig auch während des Wettkampfes sozusagen. Wenn du Motivationsvideo vorher anguckst und dann noch danach noch ein bisschen trainierst, dann weiß ich nicht. Aber auch beim Training ist sowas immer super, glaube ich. Also wenn dann jemand so macht, das ist ja auch so kurz und knackig. Ich meine, 10 Minuten war dieses, glaube ich, dieses Motivationsvideo aneinander geschnitten von allen. Ja. Das hat die Jungs mit Sicherheit berührt und so weiter, aber ja, irgendwann, ja, weiß ich nicht, ob das dann vielleicht doch eher blockiert als löst. Also das Lübeck-Spiel war ja auch wieder so ein heftiger Downer quasi. Naja gut, kommen wir eben noch, machen das Spiel noch eben zu Ende. Also Bure kam noch rein für Andermatt und Ted für Guda. Die letzte Szene sozusagen, nennenswerte Szene des Spiels, müssen wir noch besprechen. Klarer Elfmeter nicht bekommen von, also gegen Hiemlein in der 80. Minute. Verstehe es auch nicht, also der Schiedsrichter das nicht sieht, okay, aber der Linienrichter hatte freie Sicht darauf, also es war genau so ein Strafstoß eigentlich wie gegen Lübeck, wie wir gegen Lübeck produziert haben und das musst du einfach geben, da führt kein Weg nach vorbei. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass wir das Spiel danach noch irgendwie gedreht hätten, hätte aber vielleicht nochmal, also wir sind ja eigentlich gut, wenn wir dann ein Tor schießen, dann passiert da noch was. Trotzdem wäre es schwierig gewesen, weil ich glaube, da hätte Saarbrücken vielleicht noch ein bisschen was angezogen an Qualität.
Ich sag mal aber auch, aber gut. Tatsächlich die Chance oder die Hoffnung wäre da gewesen und ganz ehrlich, mit Stand heute wäre ich halt dankbar gewesen, wenn wir zumindest den einen Punkt da mitgenommen hätten. Oder irgendwie,
ne? Ja, ein Punkt wäre Gold wert gewesen, auf jeden Fall. Weil ich glaube, dann hätte ja auch ein Unentschieden gereicht, wenn wir jetzt gewonnen hätten. Also für Uerdingen jetzt, die am Sonntag gewonnen haben gegen Magdeburg. Ja, ein Punkt wäre super wichtig gewesen, aber gut, das ist hinterher immer schwer zu sagen. Ja gut, das war dann so ein bisschen das Spiel.
Ja.
Jetzt geht es halt gegen MSV Duisburg. Positiv anzumerken ist vielleicht noch, dass die morgen ein Spiel haben, am Mittwoch. Pokalspiel gegen Wuppertal, was für die
wichtiger ist. Das ist ein wichtiges Spiel, da würde ich auf jeden Fall mit der ganzen
Mannschaft auflaufen. Das sagst du jetzt so ironisch, ist aber richtig, weil ich meine, für die geht in der Liga
um nichts mehr. Nee, das sage ich nicht ironisch, das sage ich unterstützen, dass sie da halt ihre Kräfte rausballern.
Okay, ja, klang halt so.
Nein. Nee, aber ja, genau wie unser NRV-Pokalspiel, so ist es ja noch nicht. Und das war halt auch ein wichtiges Spiel, gerade auch bei uns, um damit der Trainer halt ein bisschen gucken kann, was hat er da für eine Mannschaft jetzt
zusammen. Ja, aber für die ist das halt wirklich ein wichtiges Spiel, weil für die geht es jetzt gegen uns um nichts mehr. Also die sind ja safe drin, ob die jetzt einen Platz mehr machen
richtig, oder nicht. Deswegen an der Stelle ein kurzer Aufruf an unsere lieben Freunde vom Podbolzer.
Ja, ich habe den ja schon geschrieben.
Ah, sehr gut. Wenn ihr Connections habt, seht zu. Also die müssen nichts mehr machen.
Ich habe schon den Tipp gegeben, ohne Innenverteidigung zu spielen, ist vielleicht mal eine Möglichkeit. Muss man mal ausprobieren.
Und wenn ihr das braucht, wir können auch noch schnell 11 Klappstühle organisieren. Die würde ich noch eben sponsoren. Das ist kein Problem.
Ja, aber wie gesagt, also Duisburg spielt gegen Wuppertal, das ich wollte NRV jetzt gerade sagen, aber deren Landespokal, wahrscheinlich NRW Landespokal, keine Ahnung. Und für die geht es dann ja dann halt logischerweise auch, genau wie für uns dann halt, aber Gott sei Dank bei uns nach der Saison, um den halt so einen DFB-Pokal. Mhm. Und deswegen, da gehe ich mal davon aus, spielen sie wirklich mit der Stammelf und gegen uns dann halt mit geschonten Kräften, also dass dann da diejenigen, also wirklich die, also die da Stamm spielen und halt wahrscheinlich auch in der Liga hätten Stamm gespielt, gegen uns dann halt, die ihre Pause kriegen, weil vielleicht sind die auch daran interessiert, dass Uerdingen absteigt. Also das wird natürlich keiner offen zugeben, aber ich glaube, Uerdingen und Duisburg ist sich nicht ganz grün und Uerdingen ist wahrscheinlich auch ein, also Duisburg wird ja wahrscheinlich nächste Saison eher oben mitspielen wollen. Man weiß natürlich, also wie Uerdingen nächste Saison überhaupt spielen wird, weiß man nicht. Ob das jetzt durch den neuen Investor eine schlagfertige Truppe sein könnte, die auch um den Aufstieg mitspielt, keine Ahnung. Wäre vielleicht ein Konkurrent weniger für die dann, wenn wir drin bleiben. Aber naja.
Ja, ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, dass wir nächste Saison um den Aufstieg mitspielen.
Nee, eben, das ist ja...
Es sei denn, wir steigen ab. Und selbst dann...
Dann, glaube ich, fast noch weniger, als wenn wir drin bleiben, ja, dass wir um Aufstieg mitspielen. Ja. Jedenfalls könnten das die Interessen sein. Dann kommt noch, also der KFC spielt dann beim Waldhof. Und Waldhof hat ja sozusagen gute Erinnerungen oder schlechte Erinnerungen an Relegation gegen Uerdingen und gegen uns. Gab ja dann auch in der Facebook, wenn ich das richtig gelesen habe, in Facebook-Chats immer so, was ist jetzt das geringere Übel? Wem sollen wir jetzt helfen, sozusagen die Liga zu halten? ja, das war dann immer so witzig.
Natürlich, da du vor eigener Heimkulisse spielst, ja, auch wenn du keine Fans drin hast oder so.
100 Leute vielleicht dürfen rein.
100 Leute,
vielleicht, ja. Vielleicht, das wollen die sich.
Umso wichtiger natürlich, sich aus dieser Saison mit einem Sieg zu verabschieden an Waldhof. Stelle
ja, ich absolut, hundertprozentig, ja. Also Heimspiele müssen alle gewonnen werden, das ist ganz wichtig. Nee, ich meine, aber auch, was ich gerade sagen wollte, ich gönne ja echt jedem Verein, dass er Fans reinkriegt in sein Stadion, gerade dann, damit man das wenigstens nochmal kurz hat. Ob es jetzt 100 sind, 1000 oder 7500 wie Rostock. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, dass in Hessen oder wo ist das?
Waldhof?
Mannheim? Kann das Hessen sein? Also jedenfalls in einem anderen Bundesland, wo die Inzidenz knapp unter 100 ist, dass man da wohl es durchkriegt oder überlegt, sei es 100 Zuschauer in Stadion zu kriegen und Niedersachsen ist aber.
Das schon sagt, Bavü?
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 Ja, okay, gut. Ja, logisch, stimmt. Das ist ja in der Nähe von Kaiserslautern. Ja, richtig. Das ist ja deren Derby. Nee, aber dass dann ein Land wie Niedersachsen sagt, also unter 100, da, also Kultur- und Freizeitveranstaltung, super geil. Ach nee, Sport ist ja auch noch. Nee, Sport geht absolut gar nicht. Wo ich denke auch, ey, was soll die Scheiße? Wir haben doch auch ein Hygienekonzept. Man kann doch auch mit Tests arbeiten.
Wir
man
sitzen
kann
draußen.
Doch, ja, genau, man sitzt draußen. Und dann heißt es bei Freizeit- und Kulturveranstaltungen.
Maximal 100 Leute in der Halle.
Ja, maximal Leute in der Halle oder maximal halbe Auslastung bei Außenbereichen. Mhm. Denke ich mir auch so, ey, fickt euch. Warum lässt man denn nicht die Inzidenz
gehen? Sei
es 1000 Leute oder so, wo du sagst, hier, guck mal, unser Hygienekonzept, was ja schon abgesegnet wurde zum Anfang der Saison, das passt man jetzt eben noch mal ein bisschen an auf tagsaktuelle Tests, Maskenpflicht mit FFP2-Masken, fertig und dann ist durch. Aber nein, Land Niedersachsen sagt kategorisch nein und dass man das dann nicht unter Freizeit und Kultur reinbringt oder dass man das rausnimmt. Aber gut, ich meine, diese Lockerungen werden ja auch nur gemacht für eine gewisse Wählerschaft in diesem Land und von daher ist mir das, will ich da auch überhaupt nicht drüber sprechen, weil das regt mich dann einfach nur auf und wie gesagt, ich wollte einfach nur sagen, ich kann das nicht verstehen, dass bei knapp unter 100 gesagt wird, ja, kriegen wir wohl irgendwie hin, 100 Leute rein und Niedersachsen sagt, wo wir hier gerade um die 50 rum, Inzidenz um die 50 haben, wo es dann heißt, keine Zuschauer.
Ja, bitte, gar kein. Ist noch als 50. Wir hier
ja,
in Emsland, das ist schon richtig, also beziehungsweise im Emsland, aber...
Ja, ich meinte im Emsland. Ja, ach so, ja, Niedersachsen meinte ich auch nicht, ich meinte das Emsland, okay, genau. Alles klar. Ja, das Emsland ist knapp über 50. Ja. Ja, gut, aber das ist egal, der Verein hat schon gesagt, sozusagen, das geht leider nicht und ja, ist halt schade, weil das hätte die Jungs vielleicht wirklich noch pushen können, so ein bisschen. Aber gut, ist egal. Ja, kommen wir dann zum Abschluss, würde ich fast sagen, noch zu dem Punkt, wo ich noch drauf eingehen wollte. Unabhängig vom Saisonausgang muss man sich aber hinterfragen, wie kann es zu dieser Katastrophensaison gekommen sein? Ist ja scheißegal, ob wir jetzt drin bleiben oder absteigen. Die Saison ist eine Katastrophe und zwar von vorne bis hinten. Also es gab wirklich kaum reibungslose Punkte in diesem
Jahr. Genau. An der Stelle möchte ich auch kurz einschieben. Ich habe das nämlich, mir wurde nämlich zugetragen, dass unser Podcast nicht mehr so schön ist. Ihm würde halt so ein bisschen die Lockerheit abhanden kommen. Aber das tut mir auch leid und da möchte ich mich auch entschuldigen. Ich hoffe auch, dass das auch wieder besser wird. Aber ist ja natürlich auch klar, dass das für uns auch nicht so einfach ist. Wir versuchen hier immer noch Optimismus in die Geschichte reinzubringen und irgendeinen Push nach vorne zu geben, anstatt irgendwas desaströs zu diskutieren, was einem einfach absolut nicht weiterhilft.
Ja.
Und natürlich fehlt einem dann irgendwann auch die gewisse Lockerheit und man hat auch keine Lust, die 23. Niederlage oder was auch immer es jetzt war, zu besprechen. Und wir geloben Besserung, wenn es der Verein auch tut.
Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Wenn wir den Podcast am Samstag aufgenommen hätten, nach dem Uerdingen Sieg, wäre dieser Podcast noch viel düsterer gewesen. Da war ich auch komplett innerlich tot, muss man einfach sagen. Also habe ich gesagt, wir sind abgestiegen, fest abgestiegen, also da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, wir verlieren gegen Duisburg 6-0, wie auch immer, so war meine Denke, nach dem Bayern 2, ach ja, bestimmt, Bayern 2 ist auch noch theoretisch in der Rechnung drin. Also wenn wir nicht gewinnen und wenn Uerdingen verliert und die gewinnen gegen Halle, das ist schon viele Wenns, also da ist unser Wunder von Meppen ja fast schon das kleinere, also noch locker machbar. aber auch die können noch irgendwie drinbleiben. Aber wie gesagt, nach dem 2-2 der Löwen gegen Bayern 2 war ich dann halt doch wieder ein bisschen optimistisch, dachte, ja, es gab schon viele Fußballwunder in diesem Land und auf der Welt. Und dann ist dann so ein Meppen vielleicht auch möglich.
Vielleicht sind wir da 4 Jahren mal wieder dran.
Ja, genau. Ich habe dann auf Twitter noch geschrieben, vielleicht liegt weiterhin die Hand Maradonas und des Fußballgottes auf unserer Schulter. Das wäre vielleicht, gut. Also der Fußballgott hat ja echt viel dafür getan, also dass wir mit so, also dass wir überhaupt 38 Punkte haben, ist ja, ja doch erstaunlich, wenn man sich
die Spiele anguckt. Heute fragt man sich, wie man die zusammengekriegt hat,
genau.
Tatsächlich. So traurig das
klingt. Es gab ja wirklich gute Phasen, aber wir haben die zweitmeisten Niederlagen, aber das haben wir ja schon alles aufgezählt, was ja, wir alles nicht, das brauchen wir nicht machen. Wir müssen jetzt einfach irgendwie hoffen, dass wir ja, gewinnen gegen Duisburg. Aber ja, was ich sagen wollte, wer an dieser sportlichen Misere sozusagen, ja, Verantwortung hat, ne? Das sind ja Trainer,
Vorstand,
genau. Die müssen sich definitiv alle hinterfragen, woran hat es hier liegen, sozusagen. Also kaum ist Christian Neidhardt weg, bricht hier alles zusammen. Das kann doch nicht wahr sein. Also es kann doch nicht sein, dass er der Einzige war mit Fußballverstand. Und das glaube ich nicht. Das sage ich jetzt einfach mal so provokant. Das glaube ich aber halt nicht. Aber es darf ja nicht sein. Gut, ich meine, du kannst jetzt sagen, Ausrutscher passieren. Nächste Saison wird es wohl wieder gut, aber ich meine, dass keiner von irgendwelchen Verpflichtungen so richtig gezündet hat. Bünning war gut, Jibbi auch, aber also ne, lange Zeit hat auch nicht und Bünning bricht jetzt halt gerade ein bisschen ein, aber kein Stürmer, der irgendwie zündet. Und auch alle Spieler, die ja jetzt sich, also kein Spieler ist wirklich stärker geworden. Jetzt schwächelt auch Erik so ein bisschen, ne? Also einer.
Ja, auch da schwingt der Frust mit, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden.
Ja, gut, aber dann das damit zu erklären, dass man dann auch schwächer wird, weiß ich nicht. Aber gut, vielleicht könnte man Plogmann noch als positives Beispiel irgendwie reinwerfen. Aber ja, gut, der ist jetzt halt auch schon länger nicht mehr da. Und das sind alles so Sachen, da muss man jetzt sich hinterfragen und gucken, wie man diesen Neustart hinkriegt. Und ich finde, ein Punkt, der definitiv angegangen werden muss, und das ist scheißegal, in welcher Liga wir spielen, das ist das Jugendleistungszentrum und das ist SV Meppen 2. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe da jetzt keine Patentlösung für, aber das sind halt so zwei Baustellen, die halt auch in, also wir haben ja seit 4 Jahren dritte Liga ja immer den, mit den ältesten Kader, weil wir halt darauf angewiesen sind, dass vielleicht ältere aussortierte Spieler bei uns nochmal ihren zweiten Frühling finden. Wir holen zwar ab und zu mal auch junge Spieler wie Igera, Bünning und so aus zweiten Mannschaften und so weiter. Trotzdem fände ich es ja doch auch schöner, wenn halt so Leute wie ein Ted Tatamusch, wie ein Nils Grevink und ein Leo Bredol auch den Sprung ins erste Team schaffen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich sage alte Meppenspieler oder wir müssen zwanghaft irgendwelche Jugend- oder alte Meppener Legenden, die oder Turm Deters dann, so die deren Sprösslinge müssen alle auch in der ersten Mannschaft spielen. Das sage ich jetzt nicht.
Es geht einfach ein bisschen darum, dass du die eigene Talentschmiede auch ein bisschen nach vorne bringst
und genau.
Dann auch mal ein bisschen auch den Leuten aus dieser Talentschmiede auch zeigst, wenn ihr Leistung bringt. Dann genau. Könnte es hier auch schaffen.
Und
dann haben Sprung, die selber auch mehr Bock.
Ein Sprung aus dem Jugendleistungszentrum direkt in die erste Mannschaft ist einfach viel zu groß. Ich will da auch nicht hören, ja, ein Ted Tatamusch, der wird jetzt in Dortmund 2 alles in Grund und Boden schießen. Das hätte er in Meppen auch gekonnt. Hätte er nicht, weil dieser Sprung in der zweiten Mannschaft von Dortmund einfacher ist als bei uns. Bei uns geht es halt wirklich auch so krass um die sportliche Existenz. Bei Dortmund 2, die wollen auch oben mitspielen. Allerdings ist das eine Mannschaft, die ist dazu da, um auszubilden. Es ist Dortmund 2. Und was Dortmund 2 ist, müsste bei uns SV Meppen 2 sein. Die sind in der Bezirksliga, spielen immer oben mit. Da spielt ja auch ein Ted Tatamusch oder ein Nils Grevink, der dann halt auch da, keine Ahnung, 20 Tore schießt. Ja, aber wenn du den dann in der dritten Liga einbringst, ist SV Meppen 2 ist Druck vielleicht. Ist
auch einfach schon
ja, ist einfach besseres sagt, Training
du
wahrscheinlich.
Jetzt, du musst jetzt die Leistung bringen, sonst bist du direkt wieder raus aus dem Team.
Ja, absolut, genau. Und
das war in dieser Saison ja noch schlimmer als in den Jahren davor sogar.
Ja, genau. Und deswegen brauchst du ein SV Meppen 2, was langfristig in der Oberliga spielt. Weil die Oberliga ist, glaube ich, professionell genug, in Anführungsstrichen, dass du da halt Spieler halt auch weiterentwickeln kannst, die dann halt ja junge Talente. Problem ist vielleicht auch beim Jugendleistungszentrum, dass wir in einer schwierigen Position sind, weil wenn wir gute Leute haben, ich glaube aus der U15 ist einer nach Schalke gewechselt zum Beispiel, klar, oder nach Bremen oder sowas, das passiert natürlich, ja, dass du, wenn du da das Megatalent hast, kannst du das nicht halten. Das ist egal, wie professionell das Jugendleistungszentrum ist. Und wenn die 15 sind, da gucken die Scouts ja dann schon drauf, was ein bisschen creepy ist, wenn ich so drüber nachdenke. Davon, aber so ist der Fußballgeschäft halt einfach.
Genau, mal abgesehen davon kannst du dann auch als SV Meppen tun, was du willst. Wenn Schalke winkt, dann hauen die ab. Das ist ja auch einfach so. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen.
Ist aber
so
vielleicht einfacher, wenn dieses Jugendleistungszentrum sich etwas professioneller aufstellt, halt auch durch Personal einfach. Ne? Also ein Björn Müller, ich habe mich halt gefreut, als es hieß, der arbeitet jetzt hauptamtlich im Jugendleistungszentrum mit als Chef, der, ich weiß nicht genau, wer es war, aber der dann halt auch den Übergang von jungen Talenten in den Profikader halt überwachen soll. Hätte ich super gefunden und das ist so langsam auch der Weg. Und das ist scheißegal, ob wir jetzt in der dritten oder in der vierten Liga spielen. In der dritten Liga ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil der Etat dann höher ist. Trotzdem darf man das einfach nicht vernachlässigen. Und so wie es jetzt gerade ist, gut, ich meine, ist jetzt Corona, ist klar, da hört man ja dann auch nichts und da ist, liegt das ja eh alles brach. Trotzdem ist das eine Baustelle, eine große Baustelle, zusammen mit SV Meppen 2, die angegangen werden muss. Ich glaube, beim SV Meppen 2 hat man durch die Verpflichtung von Tobias Bartels, oder was heißt Verpflichtung, oder ja, Trainerstelle von Tobias Bartels, schon einen guten Schritt nach vorne gemacht. Mit dem hat übrigens Fußball mal zusammengespielt. also ist
welche ein Position guter Typ.
Hat er? Ja, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er war offensives Mittelfeld. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls
so geil sehen aus dem Tor heraus.
So sieht's aus. auf jeden Fall ein guter Typ und ich glaube auch, dass da die haben ist ein bisschen ärgerlich gelaufen. Die Saison vor Corona waren sie, glaube ich, lange Zeit Erster, sind aber dann gegen Ende eingebrochen. Dann durch Corona, jetzt sind sie, glaube ich, Erster, dürfen aber nicht aufsteigen. So ein bisschen unaufsteigbar im Moment, aber trotzdem, da muss langfristig auch ich weiß nicht, wie gesagt, was man da für Stellschrauben drehen muss, weil ich mich ja nicht auskenne. Ich sehe halt nur, oder ich mache jetzt nur Vorschläge, die ich jetzt sage für die Zukunft, die ich als angehenswert sehe. Und Jugendleistungszentrum unbedingt, wenn man jetzt auch zum Beispiel sich Unterhaching anguckt, die ja viel auf Jugendarbeit setzen. Da ist jetzt auch ein Sandro Wagner zum Beispiel als Jugendtrainer, ehemaliger Nationalspieler, glaube ich, bei Bayern und so weiter angestellt und die haben ja dann ihre jungen Talente auch verkauft, weil die ja alle pleite sind. Also wenn das funktioniert, ist das gut. Ich meine, wenn die jetzt, in Unterhaching ist pleite, wenn das daran liegt, dass das Jugendleistungszentrum so kostenintensiv ist, ist das natürlich schwierig. So darf es natürlich bei uns nicht sein. Trotzdem aber, deren Jugendarbeit scheint wunderbar zu funktionieren und angegangen zu sein und das ist so ein langfristiges Ziel, bitte auch für den SV Meppen.
Ja.
Und was du vorhin übrigens mit Rico Schmidt sagtest, da schönen Gruß an meine ganze Twitter-Bubble oder unsere. Ich meine, gut, meine, ich bin ja der das lenkt Chef und denkt.
Nummer 1,
ja. Schönen Gruß auf jeden Fall, da immer coole Gespräche, es macht immer richtig Spaß, sich da zu unterhalten. Da hatte einer vorgeschlagen, der User als Harder to Tell, Rico Schmidt, wie bei Offenbacher FC, ja, Offenbacher Kickers, Offenbach.
Bei Offenbach, ja.
Bei den Offenbacher Kickers. Oder bei Kickers Offenbach. Jedenfalls hat Rico
Wir
Schmidt
war ja. Das übrigens nicht raus.
Rico Schmidt war ja auch da als Trainer und der hat da den Aufbau in der Regionalliga auch vorangetrieben als Trainer und sportlicher Direktor. Also ich wäre jetzt nicht, wie gesagt, nicht Heiner Beckmann den Stuhl ansägen sozusagen, weil ich glaube auch.
Aber doch.
Nein, also vielleicht jemand unterstützend, dass die beiden das zusammen machen, weil Heiner, ist jetzt die Frage, diesen Kader hat er zusammengestellt, das muss man einfach mal so knallhart sagen. Ja, Frings hat ja, wie man so hört, auch Wünsche geäußert und gesagt, ich hätte gerne diesen einen Stürmer, der jetzt dann im Endeffekt nach Dresden gegangen ist sozusagen.
Götze, Mario Götze.
Felix Götze. Spieler Kaiserslautern. Ja. Nee, aber wo man dann hörte, okay, er wollte so einen haben, der dann halt nach Dynamo Dresden gegangen ist, dann denkst du dir, du hast Meppen nicht verstanden, du hast unseren Etat nicht verstanden, du hast die dritte Liga nicht verstanden. Wenn du mit Wünschen kommst, wo du sagst, ich möchte gern den und den haben und Stefan Gertl lacht sich quasi einen ab und ob du geraucht hast vorher, da muss man einfach sagen, da muss man dann halt einen Trainer haben, der mit dem, mit Heiner dann in dem Fall die richtigen Entscheidungen trifft und das konnte ein Christian Neidhardt wunderbar. Also der hat immer einen Top-Kader zusammengestellt.
Auch perfektes Händchen dafür gehabt, die richtigen Leute in der Oberliga halt, in der Regionalliga auch zu sehen, um sie hochzuholen.
Ja, genau. Das ist das Ding. Und das muss halt machen. Und ich traue das Rico Schmidt zu. Ehrlich gesagt, wenn wir absteigen sollten, gehe ich nicht davon aus, dass er bleibt. Finde ich sehr schade. Ja, trotzdem ist halt die Verantwortung
der Sport. Er fährt noch einen Schwarte ab. Also er hat nicht mal sein Auto hier. Also.
Ja, trotzdem finde ich, man muss drüber nachdenken, ein Neustart muss her, scheißegal wann und also scheißegal, ob Abstieg oder Klassenerhalt.
Scheißegal wann ist nicht die Frage, der Neustart muss her in 14 Tagen.
Richtig, genau. Und das, ich traue das Rico Schmidt zu, Und ich glaube halt, dass ein Heiner Beckmann vielleicht da Unterstützung braucht. Wie gesagt, ich will den niemanden absägen. Auch in der Regionalliga wird man sich ganz neu aufstellen, das ist klar. Trotzdem, in der dritten Liga muss auch ein Neustart her.
Ja, als letztes würde ich... Das Donnerwetter startet schon.
Ich weiß nicht, ob man es hört, aber es gewittert ordentlich.
Gewitter?
Also, in Neuss?
Bei Beckmanns. Ich möchte als letztes noch sagen, als eine kleine persönliche Ansprache, liebe Mannschaft, lieber Trainerstab, wenn wir irgendwas für eure Unterstützung gerade noch tun können, dann lasst es uns irgendwie wissen, lasst es uns teilhaben. Und wenn ich in eine Kirche gehen muss, das erste Mal seit 10 Jahren eine Kerze anstecken soll, dann mache ich das auch. Ja,
ich bin aus der Kirche ausgetreten und ich würde es trotzdem tun.
Ja, ich nehme Lukas direkt mit. Ja,
nicht, dass ich in Flammen aufgehe, aber selbst das würde ich für euch tun.
Ja, aber dann hätte ich halt Spaß an. Ich würde ihn mal mit Weihwasser bespritzen und gucken, was passiert. Nein. Aber wirklich, also wenn wir irgendwie, unsere Unterstützung ist euch gewiss.
Bitte. Ich fahre am Samstag wieder am Stadion vorbei und lasse Meppenlieder laufen.
Ja, bitte. Jetzt sage ich
die noch
fast deprimiert, ist, bitte enttäuscht uns nicht.
Das ist, glaube ich, nicht deprimiert. Die Fans stehen alle hinter euch. Dieser Verein, ich weiß, auch euch ist dieser Verein wichtig. Den Fans ist dieser Verein wichtig. Ihr seid den Fans wichtig. Wir wollen Fußball sehen, wir wollen geilen Fußball
und
sehen.
Selbst wenn euch der Verein nicht wichtig wäre, wäre euch der Fußball wichtig. Und der Fußball lebt davon,
genau,
dass er Fans hat.
Und deswegen, die Mannschaft wird, die Fans werden euch unterstützen, so gut sie es können, von wo sie können. Wir alle werden das tun. Und bitte, wir müssen zumindest einen Sieg gegen Duisburg einfahren. Ob das dann im Endeffekt reicht, ist auch also ist scheißegal.
Aber zeigt es uns einfach.
Einfach die Hausaufgaben machen. Wenn es dann im Endeffekt nicht reicht, ist es leider so. Aber ich möchte mich zumindest aus der Saison mit einem Sieg verabschieden und am allerbesten mit einem Klassenerhalt. Das liegt halt nicht mehr in unserer Hand. Das ist, wie es ist. Schuldige zu benennen ist mühsam. Da sind wir vielleicht auch alle ein bisschen dran schuld. Alle, wie wir sind, ist ja auch Wurst. Corona ist ein großer Punkt natürlich. Viele Verletzte und so.
Das
Frings
ist auch
was. Frings, genau. Verletzte, viele Verletzte, das ist auch so ein Ding, was man nächste Saison angehen muss, diese Belastungsstörung, dass wir halt nicht 1000 Verletzte haben. Manche kann man nicht beeinflussen, aber manche halt schon, durch Belastungssteuerung, durch Training und so weiter. Gut, aber auch alles Themen für nächstes Jahr, nächste Saison. Und ja, dann gegen Duisburg einfach alles raushauen. Hoffentlich reicht's. Wenn nicht, ist es halt so. Aber wir müssen einfach alles geben und gewinnen.
Ja, dann war's das für heute.
Ja.
Und ich hoffe, wir hören uns wieder, während wir noch in der dritten Liga spielen.
Das hoffe ich auch.
Macht's gut.
Ciao.